Verbraucherakzeptanz. Welche pflanzlichen Alternativen Verbraucher wirklich wollen. Von Silvana Grass. Vom 1. Juni 2026. Ebbe Korsgaard Andersen beobachtet den dänischen Markt für alternative Proteine genau. Im Interview spricht er über stockendes Wachstum bei pflanzlichen Fleischalternativen und die überraschende Skepsis gegenüber dem Nachhaltigkeitsargument. New Eat. Herr Korsgaard Andersen, wie entwickelt sich der Markt für alternative Proteine in Dänemark? Ebbe Korsgaard Andersen. Bei Fleischalternativen gab es vor einigen Jahren ein massives Wachstum. Inzwischen stagniert es, in manchen Kategorien geht es sogar rückwärts. Besonders betroffen sind Alternativen zu Hackfleisch, Patties und ähnliche Produkte. Was wir in unseren Daten sehen, die Verbraucher werden skeptischer gegenüber den Zutaten und suchen nach cleaneren Produkten. Interessanterweise wachsen Obst und Gemüse. Wenn wir Menschen fragen, was sie mehr essen wollen, antworten sie, Gemüse. Auch Hülsenfrüchte und andere Proteinquellen. Aber sie sagen nicht, dass sie mehr Fleischersatzprodukte wollen, also diese Produkte, die Fleisch imitieren sollen. Die sind bei den Verbrauchern nicht so beliebt wie unverarbeitete oder zumindest transparentere Produkte. Gibt es noch andere Gründe für die Stagnation? Vielleicht ist die Technologie nicht ausgereift genug? Es wurde definitiv viel darüber gesprochen, dass die ersten Produkte, die auf den Markt kamen, nicht gut genug waren. Die Leute haben davon gehört, wollten die neuen Produkte ausprobieren, haben aber keinen Wiederkauf getätigt. Was sind weitere Gründe? Ein anderer Faktor, den wir in den Daten sehen. Nach Covid und besonders nach dem Ukraine-Krieg, als die Preise für Lebensmittel stark anstiegen, wurden die Menschen plötzlich sehr unsicher über die Zukunft. Und das spielt eine bedeutende Rolle bei unseren Lebensmittelentscheidungen. Es geht nicht nur um den Preis, sondern auch um Komfort und die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren. Diese Bereitschaft scheint hoch zu sein, wenn man mehr Geld hat und sich keine Sorgen machen muss. Aber als die Leute anfingen, sich um ihre finanzielle Situation und ihre Sicherheit zu sorgen, also generell unsicherer wurden, kehrten sie zu Lebensmitteln zurück, die sie sehr gut kennen. Wir konnten beobachten, dass Menschen anfingen, Trost in vertrauten Lebensmitteln zu suchen. Vor dem Ukraine-Krieg waren sie offener, Neues auszuprobieren. Wie bewerten Verbraucher die Verarbeitung von pflanzlichen Produkten? Die Nova-Klassifizierung stuft Produkte sehr schnell als ultraverarbeitet ein. Viele Brotsorten gelten danach als ultraverarbeitet. Das mag theoretisch korrekt sein, aber für das Bewusstsein der Verbraucher, besonders der bewussten Verbraucher, ist entscheidend. Sie wollen Produkte vermeiden, die stark verarbeitet zu sein scheinen. Sie schauen sich die Verpackung an und zählen die Zutaten. Wenn Sie viele sehen und diese nicht verstehen, in Nummern oder irgendwelche Gummiarten, dann denken Sie, das sei nicht gut für Sie. Ein Positivbeispiel sind die Plant-Based-Produkte von Perfect Season. Wenn man sich die Verpackung ansieht, versteht man alle Wörter, und es gibt vielleicht nur 5 Inhaltsstoffe. Die meisten pflanzenbasierten Alternativen haben dagegen lange Zutatenlisten. Ist die Kategorie pflanzenbasierte Milch beliebt? Ja, das ist eine der Kategorien, die sehr gut performen. Und was ist mit pflanzenbasiertem Käse als Segment? Die Kategorie ist klein, sehr klein. Und ich denke, da haben wir wirklich ein Qualitätsproblem, auch bei den Zutaten und der Verarbeitung. Gibt es einen Pionier in Dänemark, der besonders hervorsticht? Ich würde das Unternehmen Organic Plant Protein nennen. Die haben ein wirklich gutes Produkt mit einer fleischähnlichen, zähen Textur und sehr hohem Proteingehalt. Es eignet sich überall dort als Ersatz, wo man kein ganzes Stück Fleisch braucht, sondern gehacktes oder zerkleinertes, für Kebab, Hackfleisch in Fajitas, Tacos oder Chili con Carne. Dort funktioniert es sehr gut. Sie haben in Jütland eine Fabrik gebaut, die den dänischen Markt 4-mal versorgen könnte. Deshalb exportieren sie einen Großteil. Das Produkt eignet sich auch hervorragend für den Export. Was ist die Geschichte dahinter? Organic Plant Protein wurde von einem Paar gegründet, das zuvor eine der größten Bio-Fleischmarken in Dänemark besaß, Hannigal. Sie waren echte Pioniere von Bio-Fleisch. Wenn Sie heute eine Bio-Wurst in Dänemark kaufen, kommt sie meistens von Hannigal. Das Unternehmen hat 30 Jahre lang Bio-Fleisch produziert. Aber jetzt sind sie auf Bio-Pflanzen umgestiegen. Sie haben vollständig umgestellt, alle Anteile der Fleischfirma verkauft und die Erlöse investiert. Viele Millionen flossen in den Bau dieser Fabrik. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für die Verbraucher bei der Kaufentscheidung? Die ist überraschend gering, was wir immer in allen Umfragen sehen. Wichtig sind Geschmack, Preis und Gesundheit. Das sind die Top Dritte. Nachhaltigkeit rangiert deutlich niedriger. Es gibt viele Aspekte, die davor kommen, etwa dass ein Produkt dänisch ist, saisonal oder einfach zu verwenden ist. Ich habe eine kleine Anekdote von einem Nudging-Experiment in Dänemark. Die Idee war, dass Menschen nachhaltigeres Gemüse wählen sollten. Man analysierte, welches Gemüse am nachhaltigsten ist, gab ihm einen erstklassigen Standort in der Gemüseabteilung und stellte ein großes Banner auf. Hier ist Ihre nachhaltigste Wahl. Der Preis war derselbe, es war dasselbe Produkt, dieselbe Verpackung. Der einzige Unterschied, es stand jetzt nachhaltig drauf, aber die Leute haben weniger gekauft. Das ist wirklich überraschend. Woran kann das gelegen haben? Die einzige Erklärung, die wir uns vorstellen konnten. Weil die Leute sahen, dass dies die nachhaltige Wahl war, dachten sie automatisch, es müsse teurer sein oder schlechtere Qualität haben. Es muss irgendeinen Kompromiss geben. Entweder zahle ich zu viel, oder die Qualität ist nicht so gut. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man über Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln sprechen sollte. Ich rate unseren Mitgliedern immer, es nicht zu erwähnen, zumindest nicht gegenüber Endverbrauchern. Im B2B-Bereich ist das anders. Wenn Sie an eine große Hotelkette verkaufen, haben die einen CSR-Bericht und ESG-Ziele. Die sind sehr interessiert daran zu hören, wie nachhaltig ein Produkt ist. Aber der Verbraucher will einfach nur, dass es lecker ist, nicht zu teuer und gesund. Die Masse kümmert sich nicht um Nachhaltigkeit. Dann gibt es noch einige, die es Bio wollen. Wir gehören in Dänemark zu den Besten der Welt beim Kauf von Bio-Lebensmitteln, 13% des Marktes. Sie haben von den Top 3 gesprochen. Geschmack, Preis und Gesundheit. Gibt es einen Aspekt, der Sie überrascht hat? Ich war etwas überrascht, als wir über Hülsenfrüchte sprachen. Wir reden in Dänemark viel über Hülsenfrüchte, weil sie Teil der Ernährungsrichtlinien geworden sind. Die offiziellen Richtlinien der Regierung empfehlen, jeden Tag 100 Gramm Hülsenfrüchte zu essen. Hülsenfrüchte sind aber kein Teil der normalen dänischen Ernährung. Wir essen nur ein paar Gramm am Tag. Also spricht jeder in der Branche darüber. Wie bringen wir die Leute dazu, Hülsenfrüchte zu essen? Und jeder dachte, das würden die jungen Leute übernehmen. Aber tatsächlich sind die älteren Menschen ab 60 plus richtig gut darin und setzen es um, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Das war überraschend für mich, weil man normalerweise von der älteren Generation hört, die werden wir nicht ändern, die wollen ihr Fleisch. Aber das stimmt nicht unbedingt. In unseren Daten sehen wir, dass besonders ältere Frauen gut darin sind. Meine persönliche Interpretation ist, dass wir einige ältere Paare haben, bei denen die Frau im Haushalt für das Kochen verantwortlich ist. Und die treibt Gesundheit voran und sagt, hey, wenn wir die Enkel groß werden sehen wollen, müssen wir besser essen. Werden die Hülsenfrüchte hauptsächlich in Dänemark angebaut oder importiert? Wir arbeiten natürlich daran, dass diese Hülsenfrüchte in Dänemark angebaut werden. Weil das unsere Mitglieder sind und Hülsenfrüchte auch sehr gut für die lokale Umwelt sind, für den Boden und die Emissionen aus der Landwirtschaft. Im Moment gibt es einige Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, die bekannteste Hülsenfrucht. Besonders Hummus ist ein Gericht, das der durchschnittliche Däne versteht und isst. Diese Kichererbsen kommen nicht aus Dänemark. Wir haben inzwischen eine bedeutende Anzahl von Landwirten, die anfangen, Erbsen anzubauen, zu trocknen und zu verkaufen. Das ist ein wachsender Markt, ausgehend von einem kleinen Niveau, was sie sehr klug gemacht haben. Sie haben begonnen, einzigartige Sorten anzubauen, wie zum Beispiel die Ingrid-Erbse. Diese Erbse wird tatsächlich in der Falafel von Perfect Season verwendet, mit dänischen Erbsen statt Kichererbsen. Wie ist die Lage in den öffentlichen Küchen? Die Gemeinde Kopenhagen, die größte Gemeinde Dänemarks, ist sehr ehrgeizig, was Bio-Lebensmittel und Pflanzen angeht. Sie hat sich das Ziel gesetzt, dass alle Lebensmittel zu 90% aus biologischem Anbau stammen müssen. Gleichzeitig sollten die CO2-Emissionen um 25% reduziert werden, und dafür hatte man nur 5 Jahre Zeit. Sie haben den CO2-Ausstoß bereits um 32% reduziert, 1 Jahr vor Ablauf der Frist. Der Anteil an Bioprodukten liegt bei 88%, es fehlen also noch 2% bis zum Ziel, das ist leicht zu schaffen. Das Unglaubliche daran, sie haben das Budget nicht erhöht, sie haben also nicht mehr Geld für den Einkauf von Lebensmitteln bekommen. Der einzige Weg, das mit so viel mehr Bio-Lebensmitteln zu schaffen, die ja bekanntlich teurer sind, ist die Menge an Fleisch zu reduzieren. Was ist mit dem Bereich Catering und Gastronomie? Während Verbraucher zu Hause noch zögerlich sind, tut sich in der Gastronomie viel. Zwar sind 64% grundsätzlich offen für pflanzliche Produkte und 36% essen zu Hause oft pflanzenreich, doch der eigentliche Wandel findet woanders statt. Viele Kantinen sind Teil größerer Ketten, deren Verträge alle paar Jahre neu ausgeschrieben werden. Dabei spielen Aspekte wie CO2-Emissionen, Bioanteil und regionale Herkunft eine wichtige Rolle. Deshalb nehmen immer mehr Kantinen pflanzliche Produkte ins Angebot auf und setzen sich konkrete Ziele. Profiköche treiben diesen Wandel vor allem in Kantinen und öffentlichen Küchen voran, weniger in der privaten Gastronomie. Es geht nicht um den Freitagabend in einem schicken Kopenhagener Restaurant, sondern um das Mittagessen am Mittwoch in einer Kantine. Dort sehen wir die wirkliche Bewegung. Dieses Interview führte Silvana Grass, übersetzt aus dem Englischen.